ihr eine Aufzeichnung von Freitag, dem 22. Februar 2019.
Hochschulradio Düsseldorf. Sprechstunde.
Neue Klänge auf der 97.1. Guten Abend zusammen zur allerersten Ausgabe der Sprechstunde bei Hochschulradio Düsseldorf. Das ist nämlich unser neues Talkformat. Dennis Redberg ist mein Name und in Zukunft werde ich im Wechsel mit meinem Kollegen Tim Neumann an dieser Stelle im Gespräch sein. Im Gespräch für Themen, die etwas Zeit brauchen, die vielleicht auch nicht auf der Tagesagenda von vielen stehen, die ein bisschen Einordnung brauchen. Wir gucken auf Forschungen der Hochschulen, auf wichtige Fragen unserer Zeit und wollen interessante Personen aus und um Düsseldorf näher vorstellen. Das ist unser Ziel und in der ersten Ausgabe habe ich jemanden zu Gast, der in Düsseldorf wahrscheinlich eine der ersten Personen ist, die man fragen sollte, wenn es um Wirtschaft geht. Er ist einflussreicher Forscher und berät sogar die Politik. Guten Abend an Volkswissenschaftler Professor Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität. Wie geht's Ihnen?
Hallo Erdke, sehr gut geht's mir, vielen Dank.
Also, wir haben ein straffes Programm vor uns. Wir werden heute über sehr viele Aspekte sprechen. Wir werden über die aktuelle Wirtschaft sprechen, über Sie persönlich als Forscher und jetzt gleich auch direkt mal quasi über die Basics, über die einzelnen Fakten für Sie in einer kurzen Rubrik namens die Anmeldung. Da werden wir gleich näher drauf schauen und was euch betrifft, nehmt euch also einen guten Wein, ein gutes Wasser oder was auch immer ihr möchtet und lehnt euch zurück. Seid willkommen in der Sprechstunde mit unserem Gast Jens Südekum. Und das hier ist The 1975 mit Love It If We Made It.
Hochschulradio Düsseldorf. Sprechstunde.
Natürlich ist es in einer Sprechstunde immer mal der Fall, dass man sich auch anmelden muss, dass man reinschreiben muss, wer ist man eigentlich und warum möchte man in die Sprechstunde. Und genauso machen wir das in gewisser Weise jetzt auch in unserer kleinen Rubrik die Anmeldung. Und da werden wir mit Ihnen, Herrn Südekum, einfach mal so ein paar Kurzfragen stellen, wer Sie eigentlich sind.
Okay.
Hochschulradio Düsseldorf. Sprechstunde. Die Anmeldung.
Also klassisch Wiener Personalkontrolle. Fangen wir mal direkt an. Wer sind Sie und was müssen wir über Sie wissen, Herr Südekum?
Ja, also ich bin Jens Südekum und ich bin seit 2014 hier an der Heinrich-Heine-Universität Professor für internationale Volkswirtschaftslehre.
Was ist denn Ihr Forschungsgebiet?
Mein Forschungsgebiet ist Arbeitsmarkt und Außenhandel.
Wo liegt Ihr Spezialgebiet?
In den Auswirkungen von Globalisierung und Digitalisierung auf praktisch so den Arbeitsmarkt, gerade aus so einer lokalen, regionalen Perspektive innerhalb Deutschlands.
Was lehren Sie in konkreten, welche Lehrveranstaltungen haben Sie zurzeit an der Heinrich-Heine-Universität?
Also ich unterrichte im zweiten Semester Einführung in die Wirtschaftspolitik. Das ist so eine allgemeine Einführungsveranstaltung für VWL. Das ist auch meine Lieblingsvorlesung, kann man sagen. Und daneben unterrichte ich eben sowohl im Bachelor als auch im Master und im Doktorandenprogramm International Trade, also Außenhandel.
Wie haben Sie Ihr Studium empfunden?
Ich habe mein Studium geliebt.
Inwiefern?
Ja, ich bin Volkswirt durch und durch. Konnte mir auch nie vorstellen, was anderes zu studieren so wirklich. Und mein Studium ist ja schon ein bisschen her, aber ich habe wirklich das alles verschlungen und es war so ein bisschen, in der Schule war ich gar nicht so gut, aber dann im Studium, da habe ich Feuer gefangen.
Was ist Ihr größtes Forschungsziel?
Mein größtes Forschungsziel?
Was Sie vielleicht mal entdecken möchten oder was Sie unbedingt mal auf der Agenda haben, bisher aber vielleicht nie Zeit gehabt haben?
Ach, also früher hätte ich gesagt, es gibt so statistische Software, ja, und wenn man es da schafft, dass ein Befehl, also in dem Code nach einem benannt wird, ja, das ist quasi so das größte Ziel. Das weiß ich aber nicht, ob ich das heute immer noch so sehen würde.
Also quasi wie bei Biologinnen und Biologen, die eine neue Tierart entdecken, oder wie verstehe
so,
ich das?
So, ja, genau, so könnte man sich vorstellen, ja, aber also das wäre dann sozusagen der Befehl Südekum, ja, wenn der dann irgendwo in einem Softwareprogramm auftauchen würde. Das fände ich natürlich cool, aber ich glaube, das wird jetzt nicht mehr passieren.
Was reizt Sie an Volkswirtschaft?
Ja, VWL ist eigentlich ja überall, nicht? Also Wirtschaft betrifft eigentlich jeden permanent, jeden Tag und man kann es sehr unterschiedlich machen. Also es gibt in der VWL wirklich Grundlagenforscher, die wirklich sich so mit menschlichem Verhalten sehr, sehr tief auseinandersetzen und auch sozusagen an der Grenze zur Psychologie arbeiten. Und es gibt eben Leute wie mich, die wirklich so an ganz aktuellen wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Themen dran sind. Ja, und da kann jeder sich in dem Fach eigentlich wiederfinden. Das finde ich das Faszinierende daran.
Was gefällt Ihnen besser? Forschen in Düsseldorf, beraten auf Konferenzen oder zu Hause entspannen?
ich brauche immer eine Mischung aus allen drei Dingen. Ne? Und zu Hause entspannen muss ja jeder und beraten in Berlin vor allem und forschen in Düsseldorf, das gehört zusammen. Weil wenn man nicht mehr forscht irgendwann, dann hat man auch nichts mehr zu beraten. Ja? Aber auf der anderen Seite nur im stillen Kämmerlein hocken und vor sich hin forschen, ohne dass man mit der Außenwelt mal Kontakt aufnimmt, halte ich auch nicht für so besonders spannend.
Haben Sie Lieblingssongs oder Lieblingsbands?
Natürlich. Also wenn ich eine herausgreifen muss, dann ist das aus den alten Zeiten immer noch AC/DC.
Oh, gab es da irgendeinen besonderen Berührungspunkt mit AC/DC, dass Sie sagen, das ist meine Lieblingsband?
Keine Ahnung, also ich glaube, es war, als ich 14 war oder so, das war die erste Musikkassette. Damals gab es noch Musikkassetten, muss man sagen, ja. Das war noch sogar das Vor-CD-Zeitalter, die habe ich eingeschaltet, dann kam AC/DC, ja, und da sozusagen, das hat mich dann gepackt und hat mich seitdem nie wieder losgelassen.
Ja, tatsächlich habe ich die Kassetten-Ära auch noch mitbekommen und auf eine Art bin ich zwar froh, dass die Zeit vorbei ist. Ich meine, mit dem ganzen Bleistift dann zurückgehen und nochmal wieder auf Anfang gehen, so ein bisschen wie mit den VHS-Kassetten. Aber wenn Sie möchten, können wir jetzt sonst auch einfach mal in AC/DC reinhören.
Oh ja.
Ja, wie wär's denn mit dem Song hier? Stiff Upper Lip.
Kenne ich.
2000. AC/DC. Ja, die Sprechstunde am Sonntagabend.
Immer im Gespräch. Die Sprechstunde bei Hochschulradio.
AC/DC mit Stiff Upper Lip in der Sprechstunde. Mit mir, Dennis Redberg, und unserem Gast Professor Jens Südekum. Und wir haben erfahren, AC/DC, das ist die Lieblingsband von Herrn Südekum. Und deswegen gerade nochmal gehört. Zum Thema Musik kehren wir im Laufe der Sendung nochmals zurück. Wir gehen jetzt mal in den tiefen Ernst des Lebens rein, in die Forschung, in ihr Spezialgebiet. Denn Herr Südekum, vor Ihrer jetzigen Forschung war ja irgendwann auch mal die Entscheidung für VWL, wenn ich da jetzt mal quasi ganz am Anfang ansetze. Mhm. Wir hatten ja gerade schon auch über das Studium gesprochen. Also ich muss sagen, als ich meine Studiumsentscheidung getroffen habe, da war VWL auch mal mit in der Verlosung drin, war dann schnell wieder weg wegen dem ganzen Mathekram, sage ich jetzt mal. Ja. Dafür waren meine Mathe-Noten dann doch ein bisschen mies. Aber wie war das dann eben bei Ihnen? Wie ist da die Entscheidung VWL gekommen? Bisschen haben Sie gerade schon gesagt.
Ja, also ich muss sagen, es hatte sehr viel zu tun tatsächlich mit dem Abitur. Da hatte ich Geschichtsleistungskurs und das war so ein bisschen so eine ganz komische, besondere Atmosphäre dort. Also wir haben uns da so ein bisschen gefühlt wie so Weltintellektuelle, also Abiturienten. Ich hatte danach das Gefühl, als ich dann Abitur hatte, ich könnte mich jetzt hier auch auf eine Podiumsdiskussion setzen und hier die ganz großen Fragen zur deutschen Geschichte diskutieren. Und dann war für mich eigentlich klar, ich will Geschichte studieren. Aber dann habe ich doch nochmal in so einem ruhigen Moment so überlegt, naja, Geschichte, was macht man denn eigentlich damit? Ja, und was ist, wenn man dann nicht Professor für Geschichte wird? Und dann habe ich mir mich erinnert, weil wir haben ja im Leistungskurs auch sehr viel über Marx sozusagen gehört und diskutiert, und Marx hat immer gesagt, die Ökonomie ist die Basis, alles andere ist der Überbau, und von daher habe ich dann gesagt, na dann studiere ich die Basis, also Ökonomie, VWL, und das hat den netten Nebeneffekt, ja, mit Wirtschaft sozusagen, da kann man ja immer was anfangen später auf dem Arbeitsmarkt, und so kam sozusagen das Gute mit dem Nützlichen zusammen.
Die klassische Entscheidung quasi, genau. Andere nehmen BWL, Sie nehmen VWL. Heute wiederum prägen Sie den Forschungsdiskurs erheblich, um dann auch mal auf Ihre Forschungen im Speziellen zu schauen. Aktuell beschäftigen Sie sich ja intensiv mit dem Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Arbeit. Also jetzt mal kurz gefragt, ist der Hype gerade auch wegen Plätzen am Arbeitsmarkt dazu gerechtfertigt, zur künstlichen Intelligenz?
Ja, bei künstlicher Intelligenz können wir es noch nicht so genau sagen, weil jetzt als Arbeitsmarktforscher können wir immer nur auf die Technologien schauen, die es tatsächlich schon gibt und wo man auch so ein bisschen die letzten 10, 20 Jahre Revue passieren lassen kann und schauen kann, was ist tatsächlich eigentlich passiert. Und deswegen haben wir uns intensiv mit dem Einfluss von Industrierobotern beschäftigt, also auch eine neue digitale Technologie, aber eben eine, die vor allem im verarbeitenden Gewerbe vorkommt. Bei künstlicher Intelligenz, weil das eben ja noch ein neues Phänomen ist, da gibt es momentan jetzt noch nicht Forschung in dem Sinne, dass man schauen kann, was ist tatsächlich passiert, sondern das ist momentan noch eher spekulativ. Ja, das wird dann in den nächsten 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich dann kommen. Aber von daher glaube ich, ist wichtig, wenn man jetzt über die Zukunft redet und diese Spekulation anstellt, dass man eben so ein bisschen ausgeht von den empirischen Fakten, die man hat über existierende Technologien und zu den Robotern, um auf Ihre Frage zu antworten. Da ist es eben nicht so, dass man irgendwie davon sprechen könnte, dass der Roboter so eine Art Jobkiller gewesen ist, der Massenarbeitslosigkeit hervorgerufen hat oder der Menschen in die Arbeitslosigkeit gestürzt hat. Es gibt gute und schlechte Nachrichten, so würde ich es mal sagen. Gerade der deutsche Arbeitsmarkt hat es eigentlich sehr gut geschafft, dass Arbeitsplätze stabil gehalten wurden, Leute weitergebildet, umgeschult wurden. Auch wenn sich die Tätigkeitsprofile geändert haben, waren die Arbeitsplätze doch sicher. Also das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist eher bei der Einkommens- und Lohnverteilung. Denn die Zugewinne, ja, also die tatsächlichen Renten, die da erwirtschaftet werden von dieser Technologie, die fielen nicht so sehr beim einfachen Arbeitnehmer an. Ja, also bei den Reallöhnen, da ist nicht viel passiert, sondern die wesentlichen Gewinner waren tatsächlich die Kapitaleigentümer und Besitzer der Firmen, die Roboter einsetzen. Und das ist quasi die große Herausforderung.
Ja, da würde ich auch gerne mal einsteigen, denn wir sehen momentan gerade, was eben die verschiedenen Lohnklassen angeht, auch viel Ungleichheit. Also wir diskutieren gerade über politische Projekte wie eine Grundrente, weil manche Menschen eben zu wenig verdienen. Wir haben viele Leute in prekärer Arbeit. Ja. Wie könnte die KI die Bezahlung von Arbeit denn vielleicht auch beeinflussen?
Ja. Also wenn künstliche Intelligenz sich strukturell ähnlich auswirkt wie die Roboter, und davon gehe ich jetzt erstmal aus, dann wird sie wahrscheinlich aber disruptiver sein.
Heißt,
sie wird schlimmere Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt haben, als die Roboter gehabt haben. Aus dem einfachen Grund, dass künstliche Intelligenz jetzt nicht so sehr den Industriesektor erstmal betrifft, der sehr gut organisiert ist, wo Gewerkschaften, Betriebsräte eine große Rolle spielen und von daher auch sehr viel tun können, um so negative Schocks abzufedern. Ja, künstliche Intelligenz wird den großen, sehr, sehr unregulierten Dienstleistungssektor auch treffen. Also Jobs im Banken-, Versicherungswesen bis hin zu Radiologen, deren Tätigkeiten so ein bisschen ersetzt werden können durch neue Technologien. Und von daher wird es da wahrscheinlich ungemütlicher werden. Ich glaube jetzt nicht an Massenarbeitslosigkeitsdystopien, denn parallel haben wir in Deutschland einfach den demografischen Wandel. Deutschland ist eine alternde und schrumpfende Gesellschaft. Und das Erwerbspersonenpotenzial, das schrumpft dramatisch. Wenn wir keine Zuwanderung hätten, ja, dann wird Deutschland viel, viel kleiner, was das Erwerbspersonenpotenzial angeht. Von daher glaube ich, dass das Problem sein wird, dass auf der einen Seite des Arbeitsmarkts tatsächlich Jobs wegfallen und auch Leute Probleme bekommen werden. Auf der anderen Seite des Arbeitsmarkts händeringend Leute gesucht werden. Und von daher eine große Herausforderung darin bestehen wird, die Leute von der einen zur anderen Seite des Arbeitsmarkts zu bringen. Und die andere große Herausforderung, glaube ich, liegt tatsächlich bei der Einkommensverteilung. Denn selbst wenn genug neue Jobs auch entstehen, müssen es ja eben auch gute Jobs sein, die vernünftige Löhne bezahlen und nicht sogenannte Bullshit-Jobs, die dann quasi nur sozusagen zu prekären Verhältnissen überhaupt noch aufrechterhalten werden können. Das wird eine große Herausforderung sein, die ich sehe.
Ansonsten könnte ich jetzt auch aus einer anderen Ecke kommen und sagen, Moment mal, Globalisierung hat ja auch quasi die sogenannte verlängerte Werkbank ermöglicht. Also dass wir quasi sagen können, in Bangladesch, in China und sonst wo werden unsere Produkte dann eben erarbeitet. Und so, da wird ja auch in gewisser Weise Lohndumping betrieben und auch ein internationaler Markt, da wird dann der Lohn auch runtergesetzt. Gerade auch jetzt, wo Praktiken mit Leiharbeit immer prominenter werden. Was sagen Sie, kann das alles mit Globalisierung zu tun haben? Ist das die Kehrseite der Globalisierung und wie kann man dann entgegensteuern?
Ja, Globalisierung war im Prinzip so das erste große Thema in meiner Forschung, mit der ich mich beschäftigt habe. Und es ist tatsächlich so, die Globalisierung hat in den dortigen Ländern, in China ist das beste Beispiel, natürlich enorme Erfolge gezeitigt, dass hunderte Millionen von Menschen wirklich aus der bittersten Armut entkommen sind, weil sie eben ein Geschäftsmodell haben, nämlich gerade eben einfach Entwicklungsperspektiven durch die dortigen geringen Löhne. Ja, also in der Frühphase der Globalisierung haben Länder wie China, Bangladesch, Vietnam und so weiter sich eben darauf spezialisiert, relativ einfache Produkte herzustellen, Textilien, einfache Elektrogeräte, Spielwaren und so weiter. Und die ganze Welt damit zu beliefern. Und dieses Geschäftsmodell, also sozusagen dieses Mitmachen beim Welthandel, beim Kapitalismus, kann man sagen, hat eben natürlich dort enorm Erfolge gehabt. In Deutschland waren auch große Erfolge zu verzeichnen, weil Länder wie China, die brauchten natürlich neue Technologien, die brauchten Maschinen. Und Deutschland ist gerade darauf spezialisiert. Also die deutsche Industrie ist sowas wie der Ausrüster der Welt. Ja? Und wenn Länder wie China plötzlich 15% Wachstumsraten haben, dann brauchen die einfach Investitionsgüter und Maschinen. Und Deutschland hat genau sozusagen diese Güter angeboten. Und von daher war Deutschland ein ganz großer Globalisierungsgewinner im Durchschnitt. Aber unter Druck geraten in Deutschland sind eben die Beschäftigten, die sozusagen auch früher mal relativ einfache Sachen gemacht haben. Ja, also die deutsche Textil- oder Schuhindustrie und die Region, die darauf spezialisiert war, die sind so ein bisschen unter die Räder gekommen. Und der Anstieg der Ungleichheit in Deutschland, den wir so seit den frühen 90ern gesehen haben, der hat eben ganz viel damit zu tun, ja, dass sozusagen einfache Arbeit in Deutschland in einem viel, viel stärkeren Wettbewerbsdruck jetzt stand durch die Globalisierung. Mhm. Und von daher eben, auch wenn im Durchschnitt Deutschland gewonnen hat, ja, es längst nicht so ist, dass alle von Globalisierung profitiert haben. Einige haben auch ganz stark dadurch verloren.
Ja, und zum Thema Weltwirtschaft und insgesamt aktuelle Wirtschaftslage, da kommen wir jetzt gleich dann auch nochmal in unserem nächsten Block zur, wie gesagt, aktuellen Wirtschaftslage nach Rosalía und Malamente.
Die Sprechstunde, der Talk auf der 97.1.
Ihr hört die Sprechstunde bei Hochschulradio Düsseldorf mit mir, Dennis Redberg, und unserem Gastprofessor Jens Südekum, Volkswirtschaftler an der Heinrich-Heine-Universität. Wir waren gerade beim Thema Globalisierung, Herr Südekum. Jetzt kommen wir mal zur aktuellen Wirtschaftslage. Und wenn wir darüber reden, dann kommen wir auch um den Begriff Protektionismus nicht rum. Der schwebt hier überall rum, weil US-Präsident Trump ihn zum Beispiel dann auch betreibt. Aber vielleicht nochmal, wenn ich das jetzt nicht so ganz verstanden habe, was ist Protektionismus nochmal exakt?
Ja, Protektionismus oder America First in Trumps Spielart geht es ja eben darum, die heimische Wirtschaft erstmal abzuschotten gegen Importe durch Zölle. Und das größere Ziel besteht darin, Wertschöpfungsketten, wie man sagt, wieder sozusagen zu renationalisieren. Also dass USA weniger davon abhängt von importierten Vorprodukten, sondern dass tatsächlich amerikanische Firmen, zum Beispiel Autos oder Kühlschränke oder was auch immer, zu 100% wieder Made in America sozusagen darstellen. Das ist quasi die krasse Gegenbewegung zu dem, was wir in den 90er Jahren gesehen haben.
Und es ist auch die Gegensatzbewegung zur Globalisierung, die wir eben schon besprochen haben. Wie kann das in einer Welt funktionieren, die ja tatsächlich, egal ob wir jetzt von Südafrika, China, Brasilien oder sonst wo reden, im Moment auf Globalisierung aufbaut, wie kann da Protektionismus funktionieren? Die Wirtschaftsdaten sind ja zumindest aktuell, würde ich sagen, stabil.
Ja, ich glaube, es kann nicht wirklich funktionieren. Und warum es in den USA momentan relativ gut ausschaut, was die Wirtschaftsdaten angeht, ist, weil Trump es sehr geschickt versteht, einerseits Protektionismus zu betreiben und America First, andererseits aber massiv so ein Ausgabenprogramm zu fahren, verschuldungsbasiert. Nicht? Also das Budgetdefizit der USA ist riesig, viel, viel größer als in Italien oder in Griechenland. Es sind über 4% des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, er kleistert wirklich die Wirtschaft geradezu mit Geld. Und warum? Damit quasi die negativen Effekte seines Protektionismus einfach nicht so auffallen. Ja? Und die werden aber auffallen in dem Moment, wo er mit seiner sozusagen dieser keynesianischen, wie man auch sagen könnte, Wirtschaftspolitik mit dem Zugleister, mit Geld ausgeben, wenn damit mal Schluss ist.
Deficit Spending sollten wir vielleicht noch sagen, also genau. Das Geld auszugeben, wenn man gerade es nicht so dicker hat.
Richtig, also die Verschuldung aufgebaut, das wird nicht ewig durchzuhalten sein und dann kommen die negativen Effekte zum Tragen, aber vermutlich ist Trump dann nicht mehr im Amt, ja, und dann wird sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin das ausbaden müssen.
Ich könnte jetzt aber auch sagen, Moment, meine Binnenwirtschaft, die hat so stark geschwächelt, weil mein Markt so überschwemmt wird, die muss ich ja erstmal ankurbeln. Und von dieser Sichtweise wäre ja ein Protektionismus eine Art Investition in eine eigene schwache Wirtschaft, also quasi wie so eine Art Abwrackprämie bei uns vor 10 Jahren. Und wie gesagt, die Wirtschaftszahlen sind ja noch recht stabil. Würde diese Argumentation zählen?
Nee, ich glaube nicht. Also erstmal ist Trump natürlich gewählt worden von den Enttäuschten, von den Verlierern der Globalisierung, die es auch in den USA zuhauf gab, viel mehr noch als in Deutschland. Das war seine Kampagne und die haben ihn gewählt. Allerdings glaube ich, man kann eben diesen Menschen nicht durch Protektionismus wirklich helfen. Ja, also man kann nicht durch Zölle zu versuchen, quasi das Wirtschaftsmodell aus den 80er Jahren wieder aufstehen zu lassen. Sondern die Idee ist eigentlich, dass man sagt, man lässt Globalisierung zu und macht dann parallel dazu eine vernünftige Arbeitsmarkt-, Sozial- und Wirtschaftspolitik, dass die Verlierer der Globalisierung eben was abbekommen von den Früchten. Das macht Trump aber gerade nicht. Die Programme, die dafür gestrickt waren, das war eine der ersten Aktionen, als er Präsident wurde, die hat er gekürzt, eingestampft. Da gibt es so Dinge wie, das nennt sich Trade Adjustment Assistance, ja. Also das, die klassische Idee, dass man sagt, die Verlierer der Globalisierung, die sollen kompensiert werden, denen soll geholfen werden, dass sie neue, zukunftsträchtige Jobs bekommen. Also solche eigentlich sinnvollen Sachen, ja, die hat er kassiert und macht stattdessen Protektionismus und erzählt den Leuten, dass ihnen das helfen würde. Aber ich glaube, das ist ein ganz großer Irrglaube.
Und wir werden dann sehen, was die Geschichte sagt. Sie haben ja eben schon die These aufgestellt, dass wahrscheinlich dann, wenn Trump aus dem Amt ist, die Wirtschaftsdaten für den kommenden Präsident, ja, die kommende Präsidentin, womöglich das dann auf die Füße fallen wird. Werden wir also sehen.
Ja, werden wir sehen. Genau. Ich meine, man muss sagen, er hat ein gutes Argument auf seiner Seite und das ist China. Nicht? Das ist ja sein wesentlicher Gegner.
Aber China investiert doch auch ziemlich stark in auch in Amerika selber rein. Also dieser Trade War, der da aktuell herrscht, schneidet er sich damit nicht auch in dieselbe Hand, die er quasi dann ausstreckt?
Natürlich, also der Handelskrieg, den wir gerade sehen, der schadet sowohl China als auch den USA momentan. Aber trotzdem hat Trump da ein gutes Argument, weil China hat wirklich seit dem Jahr 2000 oder 2001, wo China Mitglied der Welthandelsorganisation wurde, hat wirklich die Regeln, die internationalen Spielregeln des Welthandels wirklich nicht beachtet und war zwar formell Mitglied dieses Regelwerks, aber hat alles getan, um unter der Hand quasi diese Regeln zu biegen und zu brechen. Ja, sozusagen das Klau geistigen Eigentums ist ein Stichwort oder unerlaubte Subventionen der heimischen Industrie. Und Trump hat schon recht, dass man dagegen vorgehen sollte. Nur man muss nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wenn man gegen China vorgehen will, dann sollte Trump lieber Verbündete suchen, zum Beispiel Europa, und sollte im Rahmen der Welthandelsorganisation versuchen, dieses chinesische Problem zu lösen und die Wettbewerbsregeln zu modernisieren. Was er aber macht, ist mit America First sozusagen, er beschädigt damit wie der Elefant im Porzellanladen den gesamten Multilateralismus. Und das ist, glaube ich, der größte Schaden, den er gerade anrichtet.
Ja, und apropos Europa, wir steigen jetzt auch mal in den gedanklichen Flieger, kehren zurück nach Düsseldorf, denn gleich reden wir nochmal über Sie persönlich.
Wunderbar.
Die Arbeit als einer der angesehensten Ökonomen Deutschlands nach Sam Fender, Millennial.
Immer im Gespräch. Die Sprechstunde bei Hochschulradio.
Ja, nachdem wir über die große Weltwirtschaft gesprochen haben, kehren wir wieder zurück, ich habe es schon gesagt, nach Düsseldorf. Denn Forschung ist immer das eine und Sie haben ja auch ein gewisses Standing in der Forschung. Aber bei Ihnen ist es ja auch so, die FAZ hat Sie letztens zum Beispiel als einen der 30 einflussreichsten Forschenden in der Ökonomie ausgezeichnet. Sie beraten Regierungen, sind gefühlt fast jede Woche in Funk und Fernsehen für Statements oder Talks wie diesem hier. Wo bleibt da der Mensch Jens Südekum?
Naja, also das macht mir ja Spaß. Also es ist ja so ein bisschen, sagt man, als wenn man sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Also das sind ja die Themen, die mich auch umtreiben als Bürger. Und wenn man da dann irgendwie die Chance hat, dass man sich so ein bisschen aktiv auch in die Diskussion einbringen kann, dann ist das ja etwas, was ich nicht als Arbeit oder Belastung empfinde, sondern im Gegenteil.
Aber was machen Sie dann irgendwie als Ausgleich? Haben Sie da irgendwie, also es gibt ja Leute, die gehen dann lieber joggen, schwimmen oder keine Ahnung, es gab ja auch mal das Gerücht, dass Horst Seehofer eine Modelleisenbahn hätte oder sowas. Ja. Also haben Sie da irgendwie was, wo der private Mensch Jens Südekum den Ausgleich sucht?
Also auf jeden Fall Sport. Leider nicht so oft und so viel, wie ich mir eigentlich vorstellen würde oder wie es vielleicht auch notwendig wäre in meinem Alter. Aber Sport, so Fitness auf jeden Fall und Musik. Ne? Also früher habe ich aktiv sehr viel Musik gemacht, auch in Bands gespielt und so weiter. Das ist leider so ein bisschen hinten runtergefallen. Aber wann immer ich die Chance habe, setze ich mir einfach die Kopfhörer auf und höre Musik. Das ist für mich einfach so der beste Ausgleich.
Wie wählen Sie denn Ihre Aufträge aus? Also ich habe gesagt, Sie haben schon Konferenzen geleitet. Also auf dem Arbeitsmarkt ist das ja zum Beispiel vergleichsweise klar, wenn ich jetzt ein Angebot von irgendwas bekomme, wie viel verdiene ich, wo ist meine Arbeit und kann ich diese Aufgabe? Aber Konferenzen, Beratungen, das spielt ja in einer ganz anderen Liga. Wo sagen Sie, nein, das mache ich nicht?
Also ich mache das eben sehr stark vom Thema abhängig. Also ob ich überhaupt zu dem Thema was Sinnvolles sagen kann, ja, also dass ich das Gefühl habe, meine Forschung bringt diese Veranstaltung auch weiter und dann natürlich auch so ein bisschen die Bedeutung, um wen es da geht, also wenn jetzt die deutsche Bundesregierung, ein Ministerium sagt, der Minister würde sich gerne mal unterhalten zu dem und jedem Thema, dann empfinde ich das natürlich auch als meine Aufgabe eigentlich, als Professor bin ich ja auch Beamter, dass das auch ein Stück weit meine Aufgabe ist, diese Beratung dann auch zu leisten, so gut ich es kann. Also das sind so die beiden Kriterien, würde ich sagen.
Wenn ich das Ganze dann auch nochmal auf die Forschung beziehe, also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, welche Aufgaben Sie alles haben, wir haben es schon gesagt, aber Sie sind zum Beispiel auch Vorsitzender des Ausschusses für Regionaltheorie und Politik beim Verein für Sozialpolitik, dann lehren Sie ja noch hier an der Uni und sind an mehreren Zentren aktiv und auch Berater für die CDU-Vorsitzende Frau Kramp-Karrenbauer. Zur letzten kommen wir dann gleich nochmal. Aber in der Musik würde ich jetzt sagen, mit einem neuen Album, da würde ich jetzt nicht so schnell rechnen, um Sie da gerade nochmal aufzugreifen. Aber wie beeinflusst das denn jetzt Ihren Forschungszeitplan?
Also das stimmt, es ist schon sehr zeitintensiv. Und wer jetzt praktisch ausschließlich zu 100% nur im stillen Kämmerlein sitzt und forscht, der hat dann natürlich mehr Zeit, weil er sich komplett dem widmen kann. Auf der anderen Seite ist es so, jetzt auf diesen Veranstaltungen und in dem Austausch, zum Beispiel jetzt mit Spitzenpolitikern oder mit Ministerialbeamten, da bekommt man auch Einblicke, die man jetzt als normaler Forscher so nicht hat. Und das inspiriert einen dann natürlich, weil man sieht natürlich auch, wie dort Dinge gesehen werden, was Themen sind, ja, und das inspiriert dann letztendlich auch wieder die Forschung. Ja, also insofern habe ich natürlich auf der einen Seite mehr zu tun und mehr Aufgaben, aber ich habe vielleicht auch mehr Inspirationen und mehr Einblicke als jemand, der wirklich zu 100% nur im stillen Kämmerlein sitzt.
Gibt es da konkrete Beispiele, die Sie da mal anführen könnten, die Sie mal vielleicht gehabt haben von dieser Inspiration?
Ja, also ich meine, wir diskutieren ja jetzt gerade über dieses Schlagwort Industriepolitik. Ja? Also sollte jetzt die deutsche Bundesregierung ganz aktiv dafür sorgen, bestimmte Sektoren zu subventionieren, um gute Arbeitsplätze für die Zukunft in Deutschland zu schaffen. Und das kann man sozusagen so rein abstrakt theoretisch sich überlegen. Und das machen natürlich auch viele Ökonomen. Oder wenn man dann so ein bisschen aber mit den verantwortlichen Politikern auch spricht, was deren Überlegung dahinter ist, ja, dann hat man einen ganz anderen Blick auf diese Fragestellung, ja, und sieht vielleicht auch, dass man diese Fragestellung nicht nur so im luftleeren Raum irgendwie besprechen kann, sondern dass ganz viele Restriktionen eine Rolle spielen bei dieser Entscheidung. Und da bin ich jetzt in der glücklichen Lage, da vielleicht ein bisschen bessere Einblicke zu haben als vielleicht so manche andere.
Ja, und das Thema Politik und Wirtschaft, die sind ja sowieso eng miteinander verzahnt. Da können wir dann auch gleich nochmal in knapp 2 Minuten näher drauf zu sprechen. Nach Jonathan Jeremiah, The Stars Are Out. Und dann ja die enge Verzahnung von Wirtschaftsarten und Politik und wie die sich beeinflussen.
Hochschulradio Düsseldorf. Sprechstunde.
Politik und Wirtschaft sind irgendwie unzertrennlich. Ich habe schon viele Theoretiker und Theoretikerinnen in der Vergangenheit, Anthony Downs oder John Maynard Keynes auch schon da in meinem Studium quasi selber erlebt mit ihren Theorien. Also man kommt um Wirtschaft, wenn man zum Beispiel Politik studiert oder um Politik, wenn man Wirtschaft studiert, nicht wirklich rum. Aber die Verflechtung geht natürlich noch ein bisschen tiefer. Und wie tief, das wollen wir in unserem nächsten Talkblock klären. Und da komme ich jetzt zu einem Thema, das ich auch schon öfter angesprochen habe heute. Denn ich habe es erwähnt, Sie beraten auch die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Übrigens wie auch viele andere bekannte Ökonominnen und Ökonomen, wie zum Beispiel auch der Wirtschaftsweise Lars Feld. Es ist sogar ein Journalist in dieser Beratungsgruppe. Ich habe gelesen, die Teilnehmenden dieser Beratungsrunde sehen sich mehr als Teil einer Diskussionsrunde und nicht als Mitglieder von Parteipolitik. Mich würde aber trotzdem interessieren, was ist dort eigentlich Ihr Job?
Also man sollte vielleicht sagen, warum ist diese Runde eigentlich überhaupt so in die Öffentlichkeit gekommen? Das hatte was damit zu tun mit Friedrich Merz, als der dann verloren hat gegen Kramp-Karrenbauer, was den CDU-Vorsitz anging. Dann sollte er ja eingebunden werden in die CDU und dann wurde diese Runde identifiziert. Denn ich sollte vielleicht sagen, also ich bin jetzt nicht ausschließlich in dieser Runde tätig, sondern ich berate auch die SPD, die FDP und die Grünen. Also ich mache da keine Auswahl, was das angeht. Und diese spezielle Runde, die ist jetzt, glaube ich, hat nur deswegen so ein bisschen glamourösen Touch bekommen, eben wegen dieser Geschichte mit Friedrich Merz.
Aber wie sieht dann die konkrete Beratung, nehmen wir jetzt mal Frau Kramp-Karrenbauer, wir können auch die SPD, FDP, Grünen, wie sieht Ihre politische Beratung konkret aus? Ist das ein Auftrag, den Sie dann bekommen oder gehen Sie dann mal ans Handy und sagen, hey Annegret, ich hätte mal eine Idee?
Nein, also natürlich ist das immer so ein bisschen auch unter dem Siegel der Verschwiegenheit und Vertraulichkeit natürlich, aber es besteht einfach grundsätzlich der Bedarf von eigentlich allen Parteien nach einfach mal informellen Gesprächsrunden, denn in der Berliner Spitzenpolitik ist es so, da wird eben, das ist ein sehr, sehr striktes Programm und da wird sehr viel so, das nennt sich dort Spiegelstrichpolitik gemacht, das heißt, man ist sehr schnell in den kleinsten Details und hat selten die Gelegenheit, mal etwas abgehobener über große Zusammenhänge zu reden. Und das ist aber natürlich wichtig, nicht? Also für grundlegende politische Entscheidungen ist das natürlich absolut essentiell, dass man sich immer auch bewusst ist, wie die größeren Linien verlaufen. Und dafür gibt es eben dann immer mal wieder einfach informelle Gesprächsrunden, wo einfach Leute dazu gebeten werden, die ein bisschen was Interessantes zu sagen haben. Und in so dieser Rolle war ich jetzt schon das ein oder andere Mal, um einfach über größere wirtschaftliche Zusammenhänge, also zum Beispiel Protektionismus, Trump, China, Globalisierung, technologischer Wandel, Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, das sind ja Fragen, ich meine, um die geht es ja, und die Politik muss ja Entscheidungen treffen und hat von daher eben auch einen großen Beratungsbedarf.
Das ist jetzt quasi die Beeinflussung von, in Anführungszeichen, Wirtschaft auf Politik, das geht ja auch andersrum. In der Politik sehen wir ja auch Bestrebungen, dann nachhaltiger zu werden, beziehungsweise die Ideen, das in der Wirtschaft umzusetzen. Wir haben zuletzt Initiativen gehabt in Bayern für mehr Artenschutz. Wir sehen gerade die Proteste von Kindern für ein besseres Klima, Fridays for Future. In anderen Worten, politische Prozesse wollen Einfluss auf die Wirtschaft nehmen. Und da frage ich mich im Anblick auf die Nachhaltigkeit, auch in Anbetracht meiner Generation, wie kann man die Wirtschaft eigentlich nachhaltiger gestalten?
Ja, ich meine, das sind natürlich auch am Ende konkrete politische Entscheidungen, die getroffen werden müssten für den Klimaschutz. Ich meine, da haben wir jetzt das beste Beispiel ja gesehen. Die Entscheidung, dass der Braunkohletagebau bis 2038 auslaufen wird, ist eine dezidierte politische Entscheidung.
Hat aber lange gedauert, bis es dann auch dazu gekommen ist. Also ja. Das haben die Unternehmen ja in der Sicht nicht freiwillig gemacht. Das war ja politischer Druck.
Es ist politischer Druck, klar, weil es natürlich auch... Es ist ein schwieriges Geschäft. Natürlich, Klimaschutz ist ein ganz wichtiges Element. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Zukunft der Region, der Braunkohleregion, um die Arbeitsplätze. Es geht um Versorgungssicherheit. Also es ist ja praktisch bei den wichtigen Fragen dieser Zeit ist es nie einfach. Nicht? Also man kann nicht sagen, da gibt es eine einfache Lösung, die muss man einfach nur durchziehen. Sondern es gibt immer verschiedene Argumente in verschiedene Richtungen, die irgendwie wohl abgewogen sein wollen. Und dafür braucht man dann eben letztendlich auch zum Beispiel solche Beratungsrunden, wo man dann die ganzen Argumente mal gegeneinander abwägt.
Na, warum tun sich denn allerdings Unternehmen insgesamt so schwer, komplett auf nachhaltige Pfade komplett umzusteigen? Denn klar, Wachstum ist schon das Ziel in einer Wirtschaft, in einer Volkswirtschaft, das ist schon logisch, aber die ist ja auch beschränkt in einer Welt mit endlichen Ressourcen und es ist ja auch bekannt, es gibt bekannte Naturgesetze, ich sag nochmal zweites Gesetz der Thermodynamik, die da auch sagen, naja, irgendwann ist die Energie dann auch mal weg und dementsprechend, wenn man das auf Wirtschaft überträgt, ist dann ja auch die Wirtschaft nicht irgendwann ja auch mal endlich, also warum tun sich diese Unternehmen dann schwer zu sagen, okay, wir verzichten mal darauf, jetzt Braunkohle, Sie haben es gesagt, komplett auszureizen und gehen mal auf etwas Nachhaltiges, um den Planeten zu schützen.
Natürlich haben Unternehmen auch die Tendenz, wenn etwas gerade sehr gut läuft, ja, also diese Cash-Kuh dann auch ordentlich zu melken, ja, und oftmals reagieren auch Unternehmen nur auf Druck. Nicht? Also eine große Innovation, eine völlige Veränderung des Geschäftsmodells, das wird eben ganz oft nur durch Regulierung, durch einen Druck erzeugt. Ja? Und das passiert ja aber. Und da ist Deutschland übrigens besser als andere Länder. Deutschland ist fast in vielen Bereichen der Umwelttechnologie absolut führend. Und das sollten wir auch sein, weil in dem Moment, wo wir den Klimawandel relativ strikt regulieren und eben auch Vorgaben machen in Unternehmen, haben sie ja auch die Chance, da wirklich neue Technologien zu entwickeln, neue Lösungen zu entwickeln, die sie später exportieren können und darauf dann im Prinzip auch so den Erfolg der deutschen Volkswirtschaft insgesamt aufzubauen. Ja, und da sind wir deutlich weiter als die USA oder China, wo im Prinzip dieser Cash-Coup-Gedanke, also praktisch völlig unbehelligt vom Klimawandel einfach weiterzumachen. Das ist da ja eine Denkweise, die dort sehr, sehr stark verbreitet ist. Und da ist Deutschland so gesehen im internationalen Kontext viel, viel grüner als andere.
Und beim Thema Nachhaltigkeit oder Zukunft, da bleiben wir auch noch einen kurzen Moment, denn in der Sprechstunde geht es jetzt gleich um den Kohleausstieg 2038. Von dem ist ja bekanntermaßen die Region um Düsseldorf betroffen. Und darüber reden wir gleich. Herr Südekum.
Gerne.
Immer im Gespräch. Die Sprechstunde bei Hochschulradio.
Jahrzehntelang hat das Rhein-Ruhr-Gebiet einen Hauptwirtschaftszweig gehabt, Kohle. Egal, ob das jetzt tatsächlich das Ruhrgebiet an sich war oder dann tatsächlich auch hier die Region um Düsseldorf herum bis runter nach Aachen. Generationen sind mit dem Anblick von Fördertürmen aufgewachsen. In Untertage oder in Tagebauen haben sie Kohle gefördert. Aber damit ist ja Schluss. Spätestens 2038 ist der Kohleausstieg beschlossen worden. Da hat auch die Kohlekommission der deutschen Bundesregierung das Ganze mitgeplant. Und damit ist natürlich jetzt auch Umdenken für die Zukunft angedacht. Herr Südekum, gucken wir mal auf den Status quo in Düsseldorf. Wie sind die umliegenden Gemeinden in und um Düsseldorf und natürlich die Stadt selbst auch für den Kohleausstieg gerüstet?
Also die gute Nachricht ist, dass wegen des langen Zeithorizonts es weniger darum gehen wird, jetzt neue Jobs für die Kohlekumpel zu finden. Die meisten von denen werden ihr Arbeitsleben ganz normal zu Ende bringen können. Und das war anders als im Ruhrgebiet damals in den 70er Jahren. Da war das viel, viel schlimmer. Ja? Das heißt, man kann eigentlich jetzt von Tag 1 sich darüber Gedanken machen, wie man neue Strukturen jetzt im Rheinischen Revier, am Niederrhein schaffen kann, aber eben nicht für die aktuellen Kohlekumpel, sondern eher für deren Kinder und Kindeskinder, dass man einfach jetzt systematisch mit einer Strategie neue Wirtschaftszweige entwickelt und neue Perspektiven da schafft. Und das ist, ja.
Stichwort Strukturwandel, das ist ja da immer das Wort. Ich persönlich wohne und komme aus einer Stadt, die einen solchen Strukturwandel auch schon hinter sich hat. Durch den Tagebau Garzweiler, die dadurch bekannte Stadt Erklenz, ist von mir quasi ein Steinwurf entfernt. Ja. Und ich habe erlebt, dass dieser Strukturwandel funktionieren kann, aber sehr, sehr lange dauert. 22 Jahre in meinem Fall, also in der Hinsicht fast mein gesamtes Leben. Was müssen die Städte jetzt leisten, um dann später einen guten Übergang zu haben?
Ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine Strategie entwickelt, und nicht einfach so die Sachen laufen lässt, sondern dass man eine klare Idee hat, welche Wirtschaftszweige sollen da besonders gefördert werden. Und das können vor allem eben so grüne Umwelttechnologien sein. Autonomes Fahren, Speichertechnologie zum Beispiel, geschlossene Wertschöpfungsketten, Batteriezellfertigung. Das sind Dinge, die braucht die deutsche Volkswirtschaft sowieso. Und die Regionen haben ja jetzt schon einen Energiefokus. Und von daher sind sie durchaus jetzt nicht ungeeignet dafür, um da als Standort zu fungieren. Das ist das Wichtigste. Und dafür braucht man vor allem natürlich auch Forschungsinstitute, die dort gut eingebunden sind, anwendungsorientierte Forschung, also ich sag mal Fraunhofer-Institute, Fachhochschulen und so weiter, die diese neuen Technologien nicht nur erforschen, sondern dann auch gemeinsam mit den Unternehmen direkt umsetzen und marktfähig machen. Und das zweite ganz wichtige ist Infrastruktur. Ja, also das Rheinische Revier hat eben ja die günstige Lage nahe zu Köln, nahe zu Düsseldorf, nahe zu Aachen. Da muss die Verkehrsanbindung auf jeden Fall sehr, sehr gut sein. Die digitale Infrastruktur muss passen, also sowas wie das 5G-Netzwerk, das muss da quasi prioritär erstmal dort ausgebaut werden, dass dann eben die Region wirklich von einer optimalen Infrastruktur ausgehen, da diese neuen Wirtschaftszweige entwickeln kann. Ne? Wovon ich gar nichts halte, das ist so eine Förderung mit der Gießkanne, wenn man jetzt so guckt, ja, da ist dann in diesem Katalog der Kohlekommission, da finden sich aller möglicher Unsinn, ja, also ein Schwimmbad, eine Turnhalle und so weiter, also wo jeder so seine kleinen Lieblingsprojekte mit reingeschummelt hat, aber das bringt natürlich am Ende gar nichts.
Was ich jetzt bei Ihnen so raushöre, ist mehr so aufs verarbeitende Gewerbe, da den Fokus drauf zu legen. Wie sieht es dann mit dem sogenannten tertiären Bereich aus, also zum Beispiel Banken oder Versicherungen, sollte man dafür auch attraktiv werden? Könnten das kleinere Städte, wie zum Beispiel meine Stadt, auch werden oder sagen sich denn diese Banken, nö, Düsseldorf ist ja eigentlich schon ganz nett, ne?
Ja, ich glaube, also ich meine, Deutschland hat diesen ganz starken Industriefokus, das ist unser komparativer Vorteil, aber natürlich Digitalisierung spielt auch da eine große Rolle, ja, und der tertiäre Sektor, also der Dienstleistungssektor. Und ich meine, das sind ja die Dinge, die jetzt dann kommen werden, dass immer mehr Computertechnologie und IT einfach auch in der Industrie kommen werden. Also sowas wie der 3D-Druck oder Internet of Things oder autonomes Fahren. Ja, also das ist dann Auto, aber es ist erstmal im Prinzip ein rollender Computer. Und die Software, die künstliche Intelligenz, die man da braucht, das ist auch etwas, was sozusagen deutsche Ingenieure entwickeln können. Und das sind alles quasi so zukunftsträchtige Wirtschaftszweige, wo ich glaube, dass das Rheinische Revier, aber auch die Lausitz in Ostdeutschland, eben schauen muss, dass sie genau ganz gezielt strategisch in diese Bereiche reingeht und so den Strukturwandel dann eben langfristig auch wirklich gut bewältigt.
Die Landesregierung trifft sich ja auch aktuell mit betroffenen Gemeinden, auch wegen der wegfallenden Arbeitsplätze. Was sagt da der Ökonom? Wie kann man die am besten dann auch für die jüngeren Leute, die zum Beispiel im Tagebau Garzweiler 2 jetzt arbeiten, vielleicht Anfang 30 sind oder sowas, die werden dann, wenn der Kohleausstieg ist, werden die 50 sein und müssen ja noch arbeiten. Und dann haben wir auch vielleicht mit dem Thema Frühverrentung wieder zu kämpfen. Also wie kann man das dann auffangen?
Ja, aber nochmal, also da ist es relativ günstig, was die Altersstruktur angeht. Die allermeisten Kohlekumpel werden ganz normal zu Ende arbeiten können. Und es wird sich eben nicht so ausgehen wie im Ruhrgebiet in den 70er Jahren, wo wirklich akut einfach Leute sozusagen Alternativen gebraucht haben. Ne? Also in den allermeisten Fällen wird es jetzt darum gehen, dass einfach die Generationen am Niederrhein einfach jetzt nicht mehr wie ihre Väter und Großväter im Braunkohletagebau starten in ihrer Karriere, sondern von vornherein was anderes machen. Oder wer jetzt jung genug ist, dass jetzt eben, also mit, was weiß ich, Anfang 30, da kann man ja auch nochmal den Job wechseln, dass da jetzt einfach ein guter Übergang ist. Die problematischen Fälle, wo dann jemand da steht und am Ende mit Anfang 50 seinen Job verliert und jetzt was anderes machen soll, das sind ja die schlimmen Fälle. Und Gott sei Dank sieht es aber so aus, dass das nicht allzu viele Menschen betreffen wird.
Ja, und wir werden dann sehen, wie es in Düsseldorf und Umgebung in 2038 aussieht. Fest steht, ein ganzes Stück anders. Und gleich, da kommen dann die Rückfragen zum Schluss der Sprechstunde.
Die Sprechstunde. Der Talk auf der 97.1.
Kennt ihr vielleicht noch von ein paar Hausarbeiten? Am Ende des Vorgesprächs in der Sprechstunde gibt es auch immer noch mal ein paar Fragen, ja, die nicht beantwortet werden können. Und das gibt es natürlich auch in unserer Sprechstunde. Wir wollen nämlich von euch Rückfragen wissen. Und dementsprechend haben wir auch unsere Rubrik benannt, die Rückfragen.
Hochschulradio Düsseldorf. Sprechstunde. Rückfragen.
Genau, und Herr Südekum, eine Frage hat es mir da tatsächlich ganz besonders angetan, um die ich das Ganze mal ein bisschen lagern möchte. Sie stammt von Fabian Schröer und als Beleg für seine Ausgabe muss ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt von Ihnen selbst vorspielen.
Okay.
Den hat nämlich Fabian ausgegraben. Hören Sie mal rein.
Ich habe einen Freund, ein guter Tag zu sein, mein Bester, und ich habe ein Problem, ich stehe auf seine Freunde.
Ich habe seine Schwester.
Und ich habe die Schwester stehen, nämlich nicht das Problem, das wir haben. Wenn wir jetzt sie und ich jetzt sehen, kommt sie in den Raum mit mir.
Sagt Ihnen das was?
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Ja, das sind die MSM Allstars. So schreiben sie das auf ihrem eigenen YouTube-Kanal beim Sommerfest der Universität Duisburg-Essen 2013.
Ganz genau.
Und dort haben sie mit ein paar Kollegen den Song Jeinfort fettes Brot gecovert. Und Fabian fragt dazu, werden sie mit ihrer Band oder einer neuen Band auch beim Sommerkult in diesem Jahr auftreten? Ich persönlich muss ja sagen, Rapskills sind ja schon mal da.
Also, ich habe noch nicht die passenden Mitstreiter gefunden, ja. Also, wenn sich hier eine Band finden würde, rund um die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät oder so, dann auf jeden Fall, ja. Also, ich bin ja Bassist und das Bassspielen ist wie Fahrradfahren, das habe ich nicht verlernt, ja. Das kriege ich immer noch hin.
Aber das können Sie ja in der Sie auch mal nachfragen, Frau Neier, Herr Smets aus der VWL oder vielleicht ja sogar Herr Haukapp, die werden doch mit Sicherheit daran Spaß
haben. Ja, aber ich bin natürlich sehr, sehr anspruchsvoll. Das heißt, also, ich will ja nicht mit irgendwem spielen, sondern die müssen schon gut sein auf ihren Instrumenten.
Oh, ja, wie sind denn dann die Kriterien, wenn Sie das so sagen? Also, was heißt gut? Also müssen die schon große Vorerfahrungen gehabt haben? Müssen die eine 1 in den Charts gehabt haben? Oder wie sieht's
aus? Nein, aber sie müssen ihr Instrument beherrschen, ja? Also praktisch Leute, die nur auf der Gitarre so ein bisschen rumschrammeln können, weil sie das 2-3 Mal gemacht haben, das reicht mir nicht aus. Also da muss schon ein bisschen mehr Skills müssen da sein.
Aber da will ich dann auch mal einsteigen. Wie ist denn das damals in Duisburg zustande gekommen? Also haben wir es da vielleicht mit einem zukünftigen Rapstar zu tun? War das eine spontane Idee oder wirklich komplett geplant?
Also das spezielle Stück jetzt, Jein, das war die Ausnahme. Ja, also ich habe normalerweise eben Bass gespielt und nicht gerappt. Ja, aber das war natürlich so, die Band waren dann eher so Leute über 40, ja. Aber die Zuhörerschaft waren die Studis, die waren alle so Anfang 20 und die wollten dann ja nicht irgendwie so die alten Rockklassiker aus den 70er hören, sondern wollten halt, also wir müssten immer ja auch ein bisschen was für die Zielgruppe machen und so sind wir dann irgendwann auf Jein gekommen.
Ja, aber Sie haben ja auch gesagt, Sie hatten schon früher in den 90ern eine AC/DC Coverband, mit AC/DC haben wir ja auch die Sendung quasi begonnen, in Göttingen war das damals, wäre dann vielleicht ein Comeback dieser Coverband von AC/DC doch mal denkbar und sei es dann auch außerhalb des Unifokus?
Ja klar, ich meine, ich glaube die Jungs von damals, wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren, aber sehr gerne im Prinzip. Also das ist immer noch so ein bisschen, es ist jetzt eben momentan sehr viel Zeit, nicht so viel Zeit, wollte ich sagen, wegen meiner sonstigen ganzen Aufgaben, ja, aber irgendwann, spätestens wenn ich in Rente gehe, dann will ich wieder eine vernünftige Band haben.
Ja, und ansonsten, jede Sprechstunde hat natürlich auch irgendwann mal Ende, um da mal im Bild zu bleiben. Schließen wir das Büro jetzt ab. Ich verweise noch auf Zoom Urban. Die Stunde ist nämlich tatsächlich jetzt gleich vorbei. Zoom Urban kommt nämlich jetzt hier im Anschluss und wenn ihr die Sendung nachhören möchtet, die Wiederholung gibt es nächsten Sonntag nochmal um 19 Uhr und samstags um 23 Uhr. Ansonsten könnt ihr die Sendung auch komplett online nochmal nachhören bei uns auf hochschulradio.de. Und damit bedanke ich mich an der Stelle bei Ihnen, Herr Südekow. Mir hat das viel Spaß gemacht, mit Ihnen diese Stunde zu verbringen und mehr über Sie zu erfahren.
Vielen Dank, Herr Redberg, mir auch.
Und natürlich hoffe ich auch, dass ihr zu Hause auch viel Spaß beim Hören gehabt habt. Nächste Ausgabe gibt es dann mit meinem Kollegen Tim Neumann im März. Ich bin Dennis Redberg, ich bin auch sendeverantwortlich. Habt mal einen schönen Abend und wie immer, egal was ihr macht, macht das gut. Bis zur nächsten Sprechstunde.